Gott segne euch. Er ist da sicher überaus dankbar, dass ihr trotzdem schlechtem Wetter hergekommen seid, um zu beten und Sühne zu leisten. Der heilige Apostel Johannes, der war verbannt auf der Insel Patmos. Und es war Sonntag. Und da hat er mit der ganzen Kraft seines Herzens, seiner Liebe, gebetet für die Gemeinden, die ihm untertan waren, da in Kleinasien. Und während er so betete, da erschien ihm der himmlische Christus in einer Majestät, in einer Größe, dass Johannes auf sein Antlitz niederfiel und meinte, sterben zu müssen. Erst als wie der Herr ihn stärkte und aufmunterte, konnte er wagen, sein Antlitz zu erheben und Christus anzuschauen. Dann gab ihm der himmlische Christus den Befehl, schreibe. Und er hat ihm den Zustand seiner Gemeinden geschildert, da in Kleinasien, und hat sein Urteil über ihren Seelenzustand abgegeben und auch das Heilmittel angegeben, das ihnen zur vollen Heiligkeit, damit zum ewigen Leben helfen sollte. Diese, das sind die sieben Gemeinden von Kleinasien. Der Zustand dieser einzelnen Gemeinden, das ist wohl ein Symbol des Zustandes von Gemeinden durch die ganzen Jahrhunderte. Ja, einige glauben, es seien damit die sieben Zeitabschnitte in der Kirchengeschichte gemeint. Es ist aber der Zustand jeder einzelnen Gemeinde gewiss auch ein Bild des Zustandes der einzelnen Seelen. Und darum müssen wir immer wieder das Gewissen erforschen. Welchen Namen trägst du auf der Stirne? Ist auf deiner Stirne geschrieben Smyrna? Smyrna war jene Gemeinde, von der Heiland ein ungeteiltes Lob aussagen könnte. Er sagt von ihr, du bist arm und bist in der Trübsal. Vielleicht bist du reich. Es kommen zwar noch 10 Prüfungen über dich, halte durch. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gekrönt werden, die Krone des ewigen Lebens gelangen. Das ist das Bild einer Seele, die arm ist, die nur ein einziges Verlangen hat, es Gott recht zu machen. Kein anderes Verlangen hat, keine andere Sehnsucht hat, als Gott anzubeten, Gott zu danken, Gott Sühne zu leisten, mit ihm eins zu werden, zu seinem Besitz und Genuss zu kommen für die ganze Ewigkeit. Alles andere ist für sie wertlos, sucht nichts anderes. Aber dahin kann man nur kommen durch viel Reinigungsleiden, durch viel Trübsal. Drum halte durch, wenn du gereinigt wirst, wenn der Herr dich heilt von deinen Sünden und Fehlern und Nachlässigkeiten. Er spricht aber noch von einer anderen Gemeinde, die hieß Laodicea. Und Laodicea sagt er, oh, dass du kalt wärest oder heiß, weil du aber lau bist, fange ich an, dich auszuspeien aus meinem Munde. Du sagst zwar, ach, ich bin reich, mir geht es gut, bin mit allem gut versorgt. Und der Heiland sagt, du weißt nicht, wie elend du bist, wie arm du bist. Ich rate dir, kaufe dir Augensalbe, und damit du sehend wirst, wasche deine Kleider rein in der Huse, wasche sammle Gold, das Gold der Liebe. Laodicea war nämlich eine Stadt von vielen Geschäften, von Banken, und eine Universität war dort, die berühmt war im ganzen Altertum. Darum sagt der Heiland, salbe deine Augen, denn du bist da, hast eine Universität unter dir, wo du Augensalbe bekommen kannst. Und damit du sehen wirst, und schaue zu, dass dein Herz vollkommen gereinigt wird von Sünde, damit du eingehen kannst zum ewigen Gastmahl. Such das Gold der Liebe, denn nur dieses Gold nützt dir was für die Ewigkeit. Trachte danach, dass du was in den Händen hast, wenn du stirbst. Und das ist genau das Bild der Zeit, in der wir jetzt stehen. Wir sind da im Westen. Uns geht es gut. Wir sind irdisch gut versorgt mit allem Möglichen. Viel besser als Millionen und Millionen anderer Menschen auf der Erde. Und sind darum in Gefahr, wie die Bewohner von Laodicea, in diesem Reichtum unterzugehen, zu verweltlichen. Die Kirche heute ist weithin verweltlicht, geht unter in der Sorge für das Irdische. Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns bekleiden und so weiter. Und darüber den Herrgott auf die Seite stellt. Nur noch am Rande, noch ein paar religiöse Übungen beibehält. Aber in Wirklichkeit ist nicht das ganze Herz ungeteilt ausgerichtet auf die Vereinswerdung mit Jesus, auf die Anbetung Gottes. Unser Leben ist nicht einzig Danksagung für die Gnaden Gottes an Leib und Seele, ist nicht einzig Sühne für die Sünden, die wir begangen haben. Nur wer weiß, was es ist um eine Sünde. Johannes hat es erfahren, wie er vom himmlischen Christus auf dem Antlitz lag. Welche Majestät Gottes ist und was es heißt, Gott beleidigt zu haben. Darum ist er auf sein Antlitz niedergefallen, er gemeint, sterben zu müssen. Wo aber sind heute die Christen, die so innerlich gedemütigt sind vor Gott, die so viel Reue haben über ihre Sünden, dass sie auch vergehen möchten, sich vor Gott so elend vorkommen, nicht bloß ein Nichts, sondern ein sündiges Nichts, nur in Schuld vor Gott, dass sie nur auf dem Antlitz liegen und Verzeihung bitten, Herr Gott, sei mir armen Sünder gnädig. Das ist die rechte Seelenverfassung. Aber wenn man so hineinschaut, sieht man, dass so viele, viele auch sogenannte gute Christen so voll sind von sich selbst, so eingehüllt sind in einem Panzer der Eigenliebe, dass sie meinen, es ist alles schon recht, oh, ich bin tadellos vor Gott, ich habe nichts zu beichten, ich habe keinen Mord begangen und keinen Ehebruch und habe niemanden übervorteilt und so weiter. Meinen, wenn sie nur gerade die ganz großen Verbrechen meiden, dann sei alles schon vor Gott in Ordnung. Und wenn man sie aufmerksam macht auf ihre Fehler und Schwächen, dann verteidigen sie sich mindestens 1000 Entschuldigungen, um ihren Fehler zu rechtfertigen. Diese Menschen sind in einem Panzer der Ich-Liebe drinnen. Und die müssen zuerst, wenn sie überhaupt gerettet werden, die müssen zuerst einmal im Fegfeuer, ganz tief ins Feuer hinein, bis dieser Panzer geschmolzen ist, bis sie endlich sehen, dass sie nichts sind vor Gott, ein elendes Nichts, dass sie nur noch ein einziges Gebet haben: Herr Gott, sei mir armen Sünder gnädig, verzeih mir meine Sünden. Das ist die rechte Seelenverfassung. Wir werden zwar immer wieder Fehler begehen in menschlicher Schwachheit. Wer sagt, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn man aber so vor Gott einfach auf dem Antlitz liegt und immer nur um Verzeihung bittet, dankbar ist für jedes Wort Gottes, dankbar ist, wenn man aufmerksam gemacht wird auf einen Fehler, wenn man sich bessern will und immer sich anstrengt, sich zu bessern, es dem Herrgott recht machen will, so eine Seele ist in der Trübsal, die hat die Eigenschaften von Smyrna. Darum ist das Erste, was der Heiland diesen Laodicea sagt: Kaufe dir Augensalbe, damit du dein eigenes Elend erkennst und vor Gott dich demütigst, dich versenkst in dein Nichts und erkennst, dass du nur lebst von der Barmherzigkeit Gottes. Da schwindet dann auch der Mensch: Ja, ich habe so viel Gutes getan, ich bete so viele Rosenkränze, ich gehe in so viele heilige Messen, gebe da und dort so weiter. Meinen, um diese guten Werke schon den Himmel verdient zu haben. Meine Lieben, wer einmal nur ein wenig diese unendliche Majestät Gottes erlebt hat, wie der heilige Johannes, der stellt nicht mehr ab auf seine sogenannten guten Werke. Der lebt nur noch von der Barmherzigkeit Gottes. Erwartet die Barmherzigkeit Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott die unendliche Barmherzigkeit ist und stützt sich einzig auf die Verdienste Christi, auf sein kostbares Blut, seine heiligen Wunden und auf die Fürbitte der fürbittenden Allmacht der Mutter Gottes. Wird immer nur mit Jesus in den Händen wagen, vor Jesus, vor den Vater hinzutreten: Verzeih mir meine Sünden, es reut mich, dich beleidigt zu haben, und ich will mich bessern, gib mir die Gnade zur wirklichen Buße und Besserung meines Lebens. Dann kommt die wahre Gottesliebe. Je mehr man das erlebt, wie unendlich barmherzig Gott ist, und je mehr man sein eigenes Elend erkennt, seine Unwürdigkeit für jede Gnade, dass man undankbar war so oft für die Gnaden des Herrn, dann schätzt man die Fürbitte der himmlischen Mutter, die nie die geringste Sünde begangen hat: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte du für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde des Todes. Da kommt man dann zur reinen Gottesliebe, die nichts mehr für sich will, sondern nur noch, dass er angebetet werde, dass er geliebt werde, verherrlicht werde für seine Barmherzigkeit die ganze Ewigkeit. Es hat mir einmal, wie eine Mission hielt, eine Frau die Frage gestellt: Hochwürden, wenn man gebeichtet hat, sind die Sünden doch verziehen? Kommen die noch? Werden die noch dargestellt, der ganzen Welt geoffenbart, beim jüngsten Tag? Ich sage: Ja, ganz genau, alle Sünden, die wir begangen haben, die stehen vor der ganzen Welt so da. Um Gottes Willen hat sie ausgerufen. Wisst ihr, warum das so ist? Wenn man einmal erkennt, wie unendlich groß Gott ist, also siehst du meine Beleidigung Gottes, und dann die Verzeihung bekommt für diese Sünde, dann haben wir nur ein einziges Verlangen, dass die Barmherzigkeit Gottes erkannt, geehrt und geliebt, verherrlicht werde. Die würden es gar nicht aushalten, die Sünder, die begnadet wurden in der Ewigkeit, wenn nicht Gott für diese Barmherzigkeit ewig verherrlicht würde. Das ist der richtige Seelenzustand, meine Lieben. Glücklich die Seele, die so vor Gott ihr Nichts erkennt und anerkennt und nur eine einzige Sehnsucht ist: Herr Gott, sei mir armem Sünder gnädig. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte du für uns Sünder, jetzt und in der Stunde des Todes, wo ich vor Gericht gestellt werde. Das ist der rechte Seelenzustand. Diese Seele trägt den Namen Smyrna auf der Stirne. Dann kommt die reine Gottesliebe, dass man alles tun will, um ihn zu verherrlichen. Diese Verlangen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Meine Lieben, alles, was wir tun, hat nur so viel Wert für die Ewigkeit, bringt uns Gott näher, als es uns ernst ist. Dein Name werde verherrlicht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber sagt selber, die allermeisten sind so versunken da in das Irdische, dass das ganz nebenbei nur noch, auch noch etwas bedeutet. Aber das ganze Tagewerk ist nicht die Frucht dieses Verlangens nach der Verherrlichung Gottes. Nur wenn ich aufstehe und dann den Tagewerk beginne, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Gehorsam gehen den dreieinigen Gott, zur Verherrlichung Gottes, alles, was ich heute tue, bete und arbeite und leide, soll zur Verherrlichung Gottes geschehen. Er soll erkannt, er soll geliebt werden, sein Wille soll erfüllt werden auf der ganzen Welt. So viel unsere Werke beseelt sind von dieser inneren Seelenverfassung, bringen sie uns Gott näher. Wird wirklich Gott verherrlicht, sein Name, kommen wir tiefer in das Reich Gottes hinein, wenn wir mehr eins mit dem Willen Gottes, darum mit ihm selbst. Das ist das Wichtige, dass wir uns immer wieder sagen müssen, wenn unser Leben Wert haben soll für die Ewigkeit. Am Morgen schon die richtige Einstellung, das Vaterunser, aber nicht einfach nur eine Formel, eine religiöse Formel gehabt zu haben, reicht hin, sondern was einem Ernst ist. Nur so viel es einem Ernst ist, so viel Wert hat das, was wir tun. Nicht das Äußere, darum ist es nicht wichtig, ob ich verheiratet bin oder ledig bin, ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin, ob ich vor der Welt eine niedrige Stellung habe, eine hohe Stellung. Alles, was wir tun von morgen bis zum Abend, hat nur so viel Wert, als es aus dieser inneren Seelenverfassung herauskommt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dann ist die wahre Gottesliebe da. Zweitens, die Gnade der Verzeihung verdanken wir nur dem kostbaren Blute, den heiligen Wunden des Heilandes. Alle müssen brennen von Andacht zum Leiden Christi. Meine Lieben, in diesen Tagen, da wird der Heiland ja so gegeißelt, so mit Dornen gekrönt, so mit schweren Kreuze beladen, schwitzt Blut vor Angst vor dem Untergang so vieler, vieler Seelen. Er weiß, was es ist um die ewige Hölle. Und darum seine Angst, dass auch nur eine einzige Seele ewig verdammt werde. Wer die Liebe Gottes hat im Herzen, der hat auch die wahre Nächstenliebe. Der wird eins mit dem leidenden Heiland. Der fängt an zu beten, fängt an Opfer zu bringen, um Seelen zu retten. Kann man sich so ausgelassen freuen, im Gedanken, dass derweil Seelen ewig verdammt werden. Und doch gehen so viele Seelen. Ewig verdammt werden. Und doch gehen so viele Seelen verloren, sagt der Heilige Vater, sagt die Mutter Gottes, weil niemand ist, der für sie betet, für sie Opfer bringt. Ich habe die Verantwortung auch für meine Brüder und Schwestern. Ich allein kann nicht alle retten, aber so viel es mir möglich ist. was ich mit meinen Gebeten, wenn du ernst bist, vergib uns unsere Schuld. Gib uns einen Sieg in der Versuchung. Erlöse uns von allem Bösen. Wenn du ernst bist, das bete ich stellvertretend für meine Brüder. Und dabei mich stütze auf das Leid und Sterben des Heilandes. Jesus, den Vater, darbringen. Meine Lieben, daran müssten wir denken, jetzt, wenn einer wirkliche Liebe Gottes hat und die echte Nächstenliebe hat, daran denken, dass jetzt in diesen Tagen so viele in die Hölle fahren. Aus der Sünde herausgerissen, plötzlich zum Tod erleiden. Dass sie gerettet werden, dass schwere Sünden verhindert werden. Wer denkt denn dran von unserem deinem Volk, wie wenige sind es, die jetzt beten in diesen Tagen, dass schwere Sünden verhindert werden, dass die Unschuld nicht zur Falle komme. Und doch können wir das. Das ist der Inhalt, ja, das ist der Vater unser, bitte, führ uns nicht in die Versuchung. Gott führt uns nicht in die Versuchung. Das ist die Bitte, gib mir die Einsicht und die Kraft, dass ich nicht in die Versuchung eingehe und in die Versuchung zu Dingen falle, die den Beistand des Heiligen Geistes für alle jene, die schwere Versuchung sind. Wie wichtig wäre das, wenn wir gerade in diesen Tagen jetzt diese Vater unser Bitte besonders andächtig, besonders inbrünstig beten würde, führ uns nicht in die Versuchung. Das heißt, gib allen denen, die an die Versuchung antritt, die Klarheit, dass sie das sofort durchschauen und sofort die Entschlussfähigkeit, dass sie sofort Nein sagen. Das ist der Sinn dieser Vater unser Bitte. In den letzten Jahren eine ganze Reihe von solchen Erlebnissen in Büchern bekannt geworden. Eines der Erlebnisse, die am meisten Aufsehen erregt haben, das ist ein Erlebnis von einer Russin, die Professorin war an der Universität und dort Atheismus und Kommunismus gelehrt hat. Die innerlich, wie sie anfing, nur das Vater unser Herr zu sagen, plötzlich von einem Lichte getroffen wurde und Gott erkannte, sich bekehrte, den Untergrund ging, dort andere um sich sammelte und eine ganze Schar so zur Kirche, zum Heiland zurückgeführt hat. Ein anderes Buch, nicht in der Zeit erschienen, von einem Großindustriellen, der von Württemberg stammte, der voll Vorurteile war gegen die katholische Kirche, der in der Narkose am Sterben lag, bis zum äußersten Punkt kam und dann auf einmal ein Erlebnis Gottes hatte. Er ist mit dem Leben davon gekommen, nachher durch die göttliche Vorsehung Schritt für Schritt geführt wurde, dass es zur heiligen katholischen Kirche kam und sogar zu den höheren Stufen der Mystik des Gebetes gelangt ist, dessen Sohn heute Priester ist und in unserem Lande junge Theologen unterrichtet. So viel immer wieder erleben wir das im Beichtstuhl, dass Menschen auf einmal so innerlich erleuchtet werden, ein Licht bekommen, die Wahrheit erkennen und gerettet werden und dann zu Leuchtturmen für andere werden, in den Weg zur Heiligen Kirche zeigen. So lasst uns jetzt beten, das heilige Opfer darbringen, dass viele, viele, so das innere göttliche Licht der Bekehrung bekommen, dass sie die Wahrheit erkennen und den Weg zurückfinden zu Jesus und für andere zu Leuchttürmen werden, die auch anderen den Weg dahin zeigen. Amen.